Mit diesem Sonntag, liebe Gemeinde, schließt die Weihnachtszeit ab. Es ist der letzte Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Und in der sechsten Reihe ist uns ein Abschnitt gegeben aus dem zweiten Petrusbrief. Und dort heißt es im ersten Kapitel von Vers 16 ab: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Amen. Wir haben das Wort, sagt der Apostel und stößt damit auf Widerstand. Herr X zum Beispiel sagt schon recht: Alter Mann, früher hatten wir das auch, wissen Sie, früher, als unser Wohnzimmer noch vom Kruzifix in der Ecke oder vom röhrenden Hirsch über der Kredenz oder von der Kuckucksuhr an der Blümchentapete bestimmt war. Bänke, Hocker und Stühle waren um den bürgerlichen oder bäuerlichen Esstisch gruppiert. Der Opa las im Almanach und die Oma in vergilbten Briefen. Aber heute ist das ganz anders. Heute ist das total anders. Das Wohnzimmer ist bestimmt vom magischen Punkt, jenem Apparat mit dem Bildschirm, auf den alle Linien zulaufen. Der Familienkreis hat sich aufgelöst und ist zum Halbkreis geworden. Aller Augen warten auf dich, dass du, Fernseher, ihnen Bilder gibst zur Feierabendzeit. Wir haben das Bild. Aber der Apostel wiederholt: Wir haben das Wort. Und er stößt damit auf Unverständnis. Wissen Sie, lieber Mann, früher konnte man noch so denken. Früher, als wir auf die Schlagzeilen des Landboten und die Nachrichten aus dem Volksempfänger angewiesen waren. Die großen Führerräten wirkten wie Straßenfeger und trieben die Mengen vor die krächzenden Lautsprecher. Keiner wollte sich diese Worte entgehen lassen. Aber heute sind diese Röhrengeräte im Postmuseum und haben Televisions in Farbe, Stereos und Videos Platz gemacht. Beim Ort des Geschehens sind wir live dabei. Der Bildtransport geschieht in Sekundenschnelle. Wir haben das Bild. Aber der Apostel sagt es noch einmal: Wir haben das Wort und stößt damit auf überlegenes Lächeln. Schon gut, guter Mann, schon gut. Wissen Sie, früher konnte man noch so reden. Früher, als man die hohen Persönlichkeiten, die großen Politiker und die populären Künstler nur vom Hörensagen her kannte, nur ganz wenige hatten doch einen aufziehbaren Grammophonkasten, in dem sie eine Platte auflegen konnten. Aber heute haben wir die Starparade im Zimmer, die Bühne direkt vor dem Sessel, das Pantoffeltheater, Freihaus, wir haben das Bild. Aber der Apostel bleibt dabei. Auch wenn dies alles gar nicht gegen diese moderne Bild- oder Bildungstechnik gesagt ist, wir haben das Wort. Er zeigt auf die Propheten. Männer wie Jesaja und Jeremia wurden gegen ihren Willen Dienst verpflichtet und zu Sprachrohren Gottes bestellt. In gewaltigen Auditionen und Visionen hörten sie die Weisungen ihres Herrn. Die Papyrusrollen sind heute noch lesbar. Keine Zeile ist seither hingefallen. So spricht der Herr, ist aktuellste Information. Wir haben das prophetische Wort. Er zeigt auf die Evangelisten. Matthäus und Lukas ließen alles liegen und stehen und folgten diesem Herrn nach. In Lehrstunden und Bergreden wurden sie in Mahnungen und Tröstungen dieses Herrn eingewiesen. Alles schrieben sie auf lange Seiten. Authentische Jesusreden gibt es nur über sie. Doch diese Seligpreisungen und diese Worte des Herrn sind von unersetzbarer Bedeutung. Wir haben das evangelistische Wort. Und er zeigt auf die Apostel. Männer wie Paulus wurden vom hohen Ross gestürzt und in neuen Dienst gestellt. Gott bestellte sie zum Diktat. Ihre Briefe sind voll von froher Botschaft, von guten Mahnungen und rechter Lehre. Wir haben das apostolische Wort, wir haben das biblische Wort, wir haben das göttliche Wort. Augustin sagte auch so. Augustin, der nach einem verpfuschten Leben plötzlich jene unbegreifbare Stimme aus dem Feigenbaum gehört hat. Tolle Lege, nimm und lies. Ignatius von Loyola hat auch so gesagt, der als schwer verwundeter Offizier im Lazarett an das Neue Testament geriet und sein Leben total veränderte. Eine Edith Stein hat auch so gesagt, die über eine Autobiografie die Bibel gelesen hat und dann getrost und mutig ihren Weg nach Auschwitz gegangen ist. So hat vor wenigen Tagen eine rumänische Christin gesagt, uns ist vieles genommen worden, sehr viel, aber wir haben das Wort. Viele sagen so und wir alle sollen es so nachsagen. Wir haben das Wort. Aber weil uns immer wieder Fragen kommen, was uns denn dieses Wort eigentlich soll und bedeuten könnte, deshalb fügt dieser Petrus drei Sätze an. Der erste, wir haben ein Wort, mit dem wir uns ein Bild machen können. Und zwar von dem Jesus Christus, der gestern gekommen ist. Unsere Kameras sind blind für das Gestern. Alle Objektive erfassen die Vergangenheit nicht. Fernsehen ist kein Zurücksehen. Wir können uns tatsächlich kein Bild machen von diesem Jesus, obwohl unser Glaube ausschließlich auf dieser einzigen und einzigartigen Gestalt beruht. Nur Worte können Geschehenes und Gesprochenes so transportieren, dass wir heute gebildet werden. Aber an dieser Stelle setzen unsere Zweifel ein. Nicht wahr? Das Papier ist unendlich geduldig. Von Till Eulenspiegel zum Beispiel haben wir viele Worte, die ihn als mittelalterlichen Stadtpfeifer beschreiben. Mit Musik, ohne Gift, einfach umweltfreundlich, hat dieser ökologisch denkende Mensch die Rattenplage beseitigt. Aber war er eine historische Gestalt? Lebte er um 1280 oder war er nur eine Märchenfigur? Oder das war der Rattenfänger von Hameln oder ich dachte gerade der Till Eulenspiegel, der Mann, der Grobian, der zum großen Unterteiner seiner Umgebung wurde mit seinem Mutterwitz. Aber war er denn eine historische Gestalt? Lebte er um 1350? Oder haben wir es hier mit einer Fabelfigur zu tun? Oder ich denke an den Don Quixote, von dem wir viele Worte haben und die ihn als traurigen Ritter beschreiben. All seine forschen Unternehmungen waren doch nur ein Schlag ins Wasser. Überall profilierte er sich als tragischer Held. Aber war er eine historische Figur? Lebte er um 1450 oder haben wir es mit einer Fabelfigur zu tun? Petrus sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht Märchen nachgegangen. Wir sind nicht schönen Geschichten auf die Spur gekommen, sondern wir sind auf dem Berg Hermon angekommen und wurden dort Augen- und Ohrenzeugen eines einzigartigen Dreiergipfels. In der Verklärung stand dieser Jesus im Lichtglanz und wir hörten eine Stimme, die sagte, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn sie ihn als den Rattenfänger von Hameln verspotten, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn sie ihn als den Eulenspiegel verlachen, der nur eine billige Figur abgibt, dies ist mein lieber Sohn. Und wenn sie ihn als Don Quixote nicht ernst nehmen, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Petrus sagt, und er gibt es schriftlich, mit Jesus Christus befinden wir auf historischem Boden. In Bethlehem ist er geboren, in Nazareth ist er aufgewachsen, in Jerusalem ist er gestorben und auferstanden. Wollen wir denn diesen Mann als Märchenschreiber abschreiben? Mit dem Wort befinden wir uns auf gesichertem Boden. Wenn es also heißt, in der Welt habt ihr Angst. Und wer hat es heute Morgen nicht? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dann kommt das aus seinem Munde. Und wenn es heißt, selig sind, die da Leid tragen. Und wie viele sind, die mit Tränen heute Morgen hierher gekommen sind? Selig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Dann kommt das aus seinem Mund. Und wenn es heißt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe, niemand soll sie aus meiner Hand reißen, dann steht er dafür gerade. Wir haben das Wort, mit dem wir uns ein Bild machen können. Und der zweite Satz. Wir haben das Wort, mit dem wir uns ins Bild setzen können. Und zwar über den Jesus Christus, der morgen wiederkommen wird. Unsere Kameras sind blind für das Morgen. Die Objektive fassen die Zukunft nicht. Fernsehen ist kein Hellsehen. Wir können uns tatsächlich nicht ins Bild setzen über diesen Herrn, von dem wir im zweiten Artikel bekennen, dass er wiederkommen wird. Nur das Wort könnte uns neue Perspektiven geben über das, was uns blüht. Aber an dieser Stelle melden sich wieder unsere Zweifel zur Stelle. Papier ist geduldig. Jules Verne zum Beispiel hat seine Fantasien über die Zukunft der Welt zu Papier gebracht. Oder George Orwell, der englische Schriftsteller, hat seine düsteren Prognosen über die Menschheit in Romanen eingebunden. Oder Ernest Snyder, dieser amerikanische Schriftsteller, hat seine Erkenntnisse über den Todeskandidat Erte in Schriften publiziert. Haben nicht die Apostel nach ähnlichem Muster ihren Fantasien freien Lauf gelassen? Haben sie nicht nach ähnlicher Vorlage ihre Dinge aus den Fingern gezogen? Haben sie nicht einfach alles aus dem Kaffeesatz gelesen? Der Petrus sagt, wir sind vom Heiligen Geist getrieben. Wir sind von himmlischer Energie angetrieben. Wir sind von göttlicher Kraft vorwärts getrieben. Biblische Schriftsteller griffen nicht deshalb zu Papier und Tinte, weil ihnen etwas eingefallen ist, sondern weil Gott etwas von ihnen wollte. So wie es Rembrandt auf seinem Gemälde über den schreibenden Matthäus am schönsten dargestellt hat. Dort sitzt er mit der Feder in der Hand, hält inne, meditierend, formulierend, disponierend. Er benutzt seinen Verstand, er lässt seine Gefühle einfließen. Ja, sein ganzes Herz ist dabei. Er schreibt die Sprache seiner Zeit und denkt in den Vorstellungen seiner Umwelt. Aber im Hintergrund, ganz nahe an seinem Ohr, hat Rembrandt einen Engel gemalt, der ihm das göttliche Wort ins Ohr raunt. Gott und sein Geist sind die eigentlichen Autoren der Heiligen Schrift. Wir haben es beim Bibellesen mit Gottes Wort zu tun. Kein Bibelleser muss Angst haben, dass er irgendwelchen Spinnern auf den Leim kriecht. Propheten sind keine Wahrsager. Evangelisten sind keine Märchentanten. Die Apostel sind keine Romanschriftsteller. Nein, alle biblischen Schriftsteller haben das weitergegeben, was ihnen eingegeben wurde. Und dazu gehört auch die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Christen leben nicht von Reminiszenzen, Christen leben nicht von irgendwelchen Erinnerungen, sondern eben auch von Erwartungen. Was erwarten Sie? Vielleicht ein bestandenes Examen? Vielleicht einen treuen und festen Freund? Eine fröhliche Familie? Gehorsame und gute Kinder? Oder erwarten Sie einen geruhsamen Lebensabend? Und dies alles in Friede und Freiheit und Freude. Diese Ihre Erwartungen sind nicht schlecht, aber viel zu bescheiden. Christen warten auf den wiederkommenden Herrn und seine Herrlichkeit. Es wird nicht ewig geweint. Es wird nicht ewig gelitten. Es wird nicht ewig gemordet. Es wird nicht ewig gestorben werden. Aber es wird ewig gelobt und gepriesen werden, die Herrlichkeit dieses Herrn. Dafür gibt der Apostel sein Wort. Dafür steht er im Wort. Darum schreibt er dies Wort. Wir haben das Wort, das uns ins Bild setzt. Und noch ein letztes, nämlich, wir haben das Wort, mit dem wir im Bilde sind. Und zwar über den Herrn, der nicht nur gestern gekommen ist und morgen kommen wird, sondern der heute kommt. Unsere Kameras sind nämlich auch blind für das Heute. Die Objektive erfassen nicht die ganze Wirklichkeit. Fernsehen ist kein Nahsehen. Fernsehen kann nicht den uns vor Augen stellen, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nur das Wort können sie uns den Star stechen und den Blick frei machen. Aber genau an dieser Stelle melden sich wieder unsere Zweifel zum Wort. Wenn wir wenigstens eine Gabe hätten. Wissen Sie, eine geistliche Gabe, die uns reicher machen würde in unserer schwachen Begabung, dann könnten wir glauben. Oder wenn wir eine Kraft hätten. Eine Kraft, die spürbar in uns käme und uns aus unserer Kraftlosigkeit herausreißen würde. Dann könnten wir glauben, wenn wir wenigstens ein anderes Gefühl bekämen. Ein Gefühl, das uns aus der Depression herausnimmt und wieder hochstimmt. Dann könnten wir glauben, wenn es mehr wäre, etwas mehr, spürbar mehr, greifbar mehr. Aber nur das Wort, allein das Wort, ausschließlich das Wort, nichts mehr. Liebe Freunde, mehr als dies Wort brauchen Sie nicht. Und wenn uns immer wieder die Sehnsucht nach diesem Mehr durch und durch geht, und sie geht heute durch jeden, und wenn uns diese Sehnsucht nach mehr göttlicher Wirklichkeit durchgeht, dann wissen Sie, dieses Wort genügt. Dieses Wort genügt zum Leben und zum Sterben. Es ist das Licht, das nicht wie ein Flutlicht die ganze Gegend erhellt, aber wie eine Taschenlampe die nächsten Meter zeigt. Es ist der Morgenstern, der nicht wie die Sonne den ganzen Erdball in gleißendes Licht taucht, aber wie ein Himmelskörper, der den Morgen anzeigt. Das Wort ist das Packmaterial der Herrlichkeit. Wer es lesend öffnet, der wird es trotz aller Traurigkeit und Bangigkeit nicht übersehen können. Der äthiopische Finanzminister aus der Apostelgeschichte gehört in die lange Reihe derer, die über diesem Wort gesagt haben, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dann war er im Bild und dann zog er seine Straße fröhlich. Ihre Straße ist nicht steiler und steiniger und schwieriger. Sie können darauf getrost und fröhlich heimwärts gehen. Denn Sie haben das Wort. Amen.